Schulnoten sagen nicht immer viel darüber aus, was man später mal für einen Beruf ausübt. Ein gutes Beispiel dafür ist Bernhard Robben. Englisch, das sei sein schlechtestes Fach überhaupt gewesen, sagt er heute. Und heute übersetzt Bernhard Robben Bücher aus dem Englischen von illustren, sprachgewaltigen Autoren. Von Ian McEwan, von Philip Roth zum Beispiel, von Patricia Highsmith. Und er hat auch einige Bücher von Salman Rushdie übersetzt. 6 sind es. Und der, Salman Rushdie, tritt beim Internationalen Literaturfest Berlin am Sonntag auf. Da wird er erwartet, allerdings zugeschaltet aus New York. Und jetzt spreche ich mit seinem Übersetzer Bernhard Robben. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es wird ja der erste Auftritt von Salman Rushdie in Deutschland am Sonntag sein, zugeschaltet, aber der erste Auftritt seit dem Anschlag auf ihn vor genau einem Jahr bei einer literarischen Veranstaltung, bei der er ein Auge verloren hat. Wissen Sie, Herr Robben, wie es ihm geht?
Er ist in Deutschland noch nicht aufgetreten, da haben Sie recht, ist aber in den Staaten, in New York, im Mai bereits bei einer literarischen Gala des amerikanischen Pan live aufgetreten. Er hat das Auge verloren, seine linke Hand ist beeinträchtigt in der Bewegung, er hat natürlich Spuren, aber ich glaube, ansonsten geht es ihm gut.
Auch Übersetzer von Salman Rushdie haben eigentlich einen gefährlichen Job. 1991 wurde sein japanischer Übersetzer, der Übersetzer der satanischen Verse, ermordet, ein anderer verletzt. Wie fühlen Sie sich denn damit? Fühlen Sie sich sicher?
Ich fühle mich sicher. Das war anders 1989, als die Frage anstand, wer die satanischen Verse ins Deutsche übersetzt. Und ich bin da in einer kurzen Zwischenepisode ins Spiel gekommen als Übersetzer. Der Kelch ist letztlich an mir vorübergegangen. Es haben 3 bis heute anonyme Übersetzer das Werk vollbracht. Aber als die Rechte lagen damals, die Rechte an der Übersetzung bei dem Verlag Kiepenhörnwitsch, der hat sie zurückgegeben, weil man den Verlag und den Übersetzer, die Übersetzerin gefährdet sah. Und eine Zeit lang wollte niemand dieses heiße Eisen anfassen, wochenlang.
Wie viel Kontakt haben Sie so generell eigentlich mit den Autoren, die Sie übersetzen? Sprechen Sie mit ihnen über die Texte, mit Ian McEwan zum Beispiel? Wie ist das generell?
Na, das ist ganz verschieden. Es gibt Autoren, mit denen ich viel Kontakt habe, einfach weil da viele Fragen anfallen. Es gibt Autoren oder Autorinnen, bei denen ich nie was fragen muss, weil mir das eigentlich ziemlich klar ist, was ich mache und was ich machen muss. Und es kommen keine Fragen auf. Durch einen intensiveren persönlichen Kontakt, aber wie zu Salman Rushdie oder Ian McEwan, die ich auch ganz oft moderiert habe. Ich glaube, ich habe beide Autoren über 10 Mal oder öfter moderiert und dann Abende mit denen verbracht. Dann ist für mich als Übersetzer bei so intensivem persönlichem Kontakt, dass ich die Stimme im Kopf habe. Es gibt Autoren, die ich nicht kenne. Nein, aber es ist angenehm. Ich setze mich morgens hin und im Kopf bekomme ich meinen nächsten Absatz von Ian oder von Salman vorgelesen. Ich hab deren Stimmen im Kopf und die kommentieren meine Arbeit auch. Also es ist
kommentieren sie dann in ihrem Kopf?
Ja, genau.
Machen sie
also,
dann ja. So, ach so, jetzt nicht, Bernhard, nee, das jetzt nicht.
Genau, oder da musst du noch mal ran.
Sprechen wir mal konkret vielleicht zum aktuellen Roman von Rushdie, Victory City. Da geht es um eine Art feministischen Ritterroman, eine Utopie eines toleranteren, moderneren Indiens, als es je existiert hat. Es ist so eine Art vielleicht Märchen. Die Geschichte eines Mädchens, das im 14. Jahrhundert in Indien gelebt hat und ja gut 250 Jahre lang gelebt hat. Und die schreibt in diesem Buch sozusagen ihre Geschichte nieder. Es sind 416 Seiten, also es gibt historische und fantastische Elemente, Wort- und bildreich miteinander verwoben. Auch die Debatten der Gegenwart fließen mit ein, wie ja die Spielarten der Liebe. Was war bei dem Roman, bei Victory City, die größte Herausforderung für Sie?
Grundsätzlich ist es bei Rushdie so, dass er die englische Sprache in ihrer ganzen Vielfalt ausschöpft. Und das stellt mich oft vor Problemen, denn Sie wissen, das Deutsche wird von etwa 100 Millionen Leuten gesprochen, das Englische von 1,4 Milliarden Menschen. Und je mehr Sprecher, umso schneller und vielfältiger entwickelt sich eine Sprache. Das heißt, es gibt im Englischen immer viel, viel mehr Worte für eine Sache als im Deutschen. Nicht immer, aber es gibt ganz oft. Und Rushdie ist jemand, der gerne aus dem Vollen schöpft. Also wenn er etwas mit vielen Worten sagen kann, dann sagt er es auch mit sehr vielen Worten. Und das erinnert mich wiederum oft an meine eigene Arbeit, weil ich das Gefühl habe, er kommt aus den verschiedensten Blickwinkeln immer wieder neu an eine Sache heran, tastet sich heran und vervollständigt sie so, macht sie voller, macht sie quasi dreidimensional im Sprachlichen. Und das liebe ich an der Arbeit mit seinen Büchern.
In der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war zu lesen über Ihre Übersetzungsarbeit von diesem Buch. Es ist Bernhard Romm zu verdanken, den Roman wirklich übertragen zu haben in ein lesbares Deutsch, was bei den letzten Büchern Rushdies nicht immer der Fall war. Mhm. Es ist immer noch selten, dass Übersetzung in einer Kritik bewertet wird. Und Übersetzer bleiben ja oft im Schatten der Autorinnen, der Schriftsteller. Und doch, Ihre Arbeit, Herr Robben, wurde auch mal untersucht und gewürdigt. Sie tauchen, hieß es dann da, in das ganze Werk des Autors ein. Sie tauchen komplett in die Welt ein, aus der der Roman kommt. Es war mal eine Geschichte über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg und Sie wurden dann zum Weltkriegsexperten. Oder Sie hatten auch mal beim japanischen Konsulat angerufen, um eine Mitarbeiterin in ein Gespräch zu verwickeln, um dann den besonderen Akzent des Japanischen im Deutschen zu hören, den Sie brauchen. Was ist denn Ihre Auffassung von einer guten Übersetzung?
Ich merke, Sie wissen viel zu viel über mich. Es war allerdings nicht die japanische, sondern die jamaikanische Botschaft. Da ging es um einen Roman von 3, 4 Jamaikanern, die nach England auswachsen. Eine englische Art von Glück heißt der Roman auf Deutsch. Und da spricht jemand Shakespearean English, weil er Englisch in Jamaika unterrichtet hat. Und dann kommt er nach London und niemand versteht ihn, weil das gegenwärtige Englisch ganz anders klingen muss. Und es gibt ihren Mann, der aber jamaikanisches Patois spricht. Und mein Problem war, wie bekomme ich dieses jamaikanische Patois im Deutschen hin? Und deshalb habe ich bei der Botschaft angerufen und habe, und das war natürlich eine etwas problematische Frage, die Botschafterin gefragt, ob sie, die Frau am Telefon, ob sie jemanden kenne, einen Jamaikaner, der schlechtes Deutsch spricht. Da war sie völlig empört und sagte, wir sprechen alle ausgezeichnetes Deutsch. Und das mit so vielen süßen kleinen Fehlern, dass ich all meinen Charme aufgewendet habe, um sie möglichst lange sprechen zu lassen, habe mir dann notiert, welche Beugungen der deutschen Sprache sie vorgenommen hat. Ich beneide Autoren nicht. Ich werde oft gefragt, jetzt hast du 150 Romane übersetzt, willst du nicht mal deinen eigenen schreiben? Nein, möchte ich nicht. Ich bin ja ein guter Übersetzer, wahrscheinlich ein katastrophaler Schriftsteller. Aber, und das ist das Schöne an meinem Beruf, ich bekomme alle 3 Monate eine neue Welt, in die ich mich einarbeiten darf.
Sie übersetzen so schnell?
Alle 3 bis 4 Monate, ja. Ich muss davon leben. Und der Autor sitzt 3 bis 4 Jahre an einer Welt. Also ich finde meine Abfolge von Welten viel interessanter und schöner. Man kann sich unterschiedlich intensiv reinsteigern. Also als ich Abbitte von McKeown übersetzt habe, bin ich nach London geflogen und habe jeden Weg von Briony nachverfolgt, den sie im Roman nimmt. Und einen Fehler gefunden. Ich ging um eine Kirche, wo das Paar nachher getraut wird. Und dann habe ich ihren gesagt, das kann nicht stimmen. Das Licht, da ist eine Doppeltür. Das Licht kann nicht durch die Tür fallen, weil das von der zweiten Tür aufgehalten wird. Und dann habe ich gesagt, es ist mir sowas von egal.
Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Für solche Recherchereisen dann, werden Sie dafür auch honoriert?
Nein, natürlich nicht. Aber ich bin auch für Rushdie, als ich den Enchantress of Florence übersetzt habe, die bezaubernde Florentinerin, bin ich nach Indien geflogen und habe mir Fatehpur Sikri angeguckt, wo der Roman spielt. Und für diesen Roman bin ich auch nach Indien geflogen, nach Bombay und dann über Goa habe ich mich auf den Weg nach Hampi gemacht, wo die Reste von Victory City stehen.
Sie, Herr Robben, Sie wohnen in Brandenburg, wenn ich richtig gelesen habe. Ja. Als Kind wollten Sie, so habe ich gehört, Leser werden. Das sind Sie ja geworden im besten Sinne. Leser, als Übersetzer ist man ja auch Leser. Es hat also geklappt. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Autoren wie Philip Roth zum Beispiel zu übersetzen mit der Englischnote, die Sie offenbar gehabt haben?
Ich hatte nie vor, Übersetzer zu werden und habe mir deswegen auch wegen meiner Englischnote keine Sorgen gemacht. Der Lehrer und ich, wir haben uns einfach nicht verstanden. Und er sagte, was immer du mit deinem Leben anfängst, mach bitte nichts mit Sprachen. Ich bin dann über einige Umwege zum Übersetzen gekommen. Also ich hatte eine große Liebe für Irland und habe in Irland unterrichtet als Lehrer. Und dann habe ich ganz viele Dichter kennengelernt, eher beiläufig. Und die waren alle nicht übersetzt, unter anderem der spätere Nobelpreisträger Seamus Heaney. Und dann habe ich mich deren Werke angenommen und habe so ein bisschen übersetzt. Und so fing das an.
Jetzt will ich doch mal zum Schluss den Blick ein bisschen weitermachen. Wann meinen Sie, passt denn ein Übersetzer, eine Übersetzerin zu einem Text? Ich möchte ein bisschen darauf hinaus, dass es ja mal diese Debatte gegeben hat um die Übersetzung der schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman, dass zum Beispiel nur eine People of Color übersetzen dürfte.
Also ich finde, die Kompetenz sollte entscheiden. Wenn jemand gut ist, dann soll er es machen. Und wenn es nicht kann, dann sollte es bitte nicht machen und jemandem anderen geben. Wenn derjenige oder diejenige, die es kann, dann außerdem eine People of Color ist, wunderbar, dann hat sie den Vorrang. Wenn es aber um die Frage der Auswahl von Texten geht, die mir ja häufig auf den Tisch kommt, will ich das übersetzen oder nicht, merke ich, je älter ich werde, umso mehr reizen mich Texte, wo ich sage, das kannst du nicht. Daran wirst du scheitern. Wie soll man das denn machen? Also dieses Gefühl eines möglichen Scheiterns, das weckt so meinen Ehrgeiz. Und dann denke ich, okay, es gibt keine unübersetzbaren Texte. Man muss eine Lösung finden. Und dafür habe ich, glaube ich, ganz schöne Beispiele.
Wollen Sie eins nennen?
Ich hatte neulich den Fall eines Buches, das ich im ersten Moment für unübersetzbar hielt. Und das war der biografische Roman Beautiful Struggle von Ta-Nehisi Coates. Jedenfalls handelt er von Hip-Hop. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe die erste Seite gelesen und dachte, du kannst doch kein Englisch. Was ist denn das da? Und mich dann da reinzuarbeiten. Und da war übrigens ein Türöffner, Daniel Kehlmann, dessen Frau an derselben Uni studiert hat wie Ta-Nehisi Coates. Und die sagte, oh, ich verstehe das. Das ist Slang und das ist genau meine Zeit, meine Musik und meine Gegend, in der ich studiert habe. Und die hat mir dann sozusagen mit Daniels Hilfe die ersten Zeilen interpretiert, bis ich sozusagen drin war.
Daniel Kehlmann wird am Sonntag, am 10. September auch in der Lesung dabei sein, die Sie moderieren werden beim Internationalen Literaturfest Berlin um 16 Uhr im Berliner Ensemble. Das Gespräch mit Daniel Kehlmann und Salman Rushdie, der wird aus New York zugeschaltet. Ist denn die Moderation eine gute Ergänzung zur eigentlich relativ, naja, ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, das sei eine einsame Arbeit, das Übersetzen, aber was Sie erzählt haben, ist das gar nicht einsam.
Doch, ist es. Man sitzt monatelang am Schreibtisch und dann freue ich mich umso mehr, wenn ein Angebot zu einer Moderation kommt. Das ist sozusagen mein Spielbein, das ich brauche, damit ich das Standbein übersetzen auf Dauer durchhalten kann. Dann habe ich Phasen, wo ich ganz viele Leute treffe. An 2, 3, 4 Abenden sitze ich mit Autoren auf der Bühne und man geht danach essen, man trifft ganz viele, spricht mit ganz vielen. Und dann bin ich auch wieder froh, dass ich 3 Monate allein am Schreibtisch sitze.
Sagte Bernhard Robben, der Übersetzer. Und am Sonntag also um 16 Uhr im Berliner Ensemble sprechen Daniel Kehlmann, Salman Rushdie und Bernhard Robben